Der Text, der mir durch den Kopf ging, kam mir letztes Wochenende bei dem Seminar von José in den Sinn. Ich kann eigentlich gar nicht mehr genau sagen, warum, aber es hat mich ein bisschen wieder gepackt, nicht zum ersten Mal. Wahrscheinlich sind einige enttäuscht über die Predigt, das sage ich jetzt schon gleich, weil es eine typisch alttestamentliche Predigt ist. Das Evangelium Jesu kommt eigentlich so gar nicht vor, aber es ist derselbe Gott, den wir jetzt angebetet haben, den Daniel angebetet hat. Und der Text, den wir lesen jetzt aus dem Daniel, das Buch Daniel, war offensichtlich ein Text, den Jesus während seines Lebens auf der Erde permanent auch als Nahrung zu sich genommen hat. Wir wissen aus den Evangelien, dass er mehrfach in Daniel zitiert hat. Obwohl Daniel von vielen Theologen, was ich nicht verstehen kann, als Legende bezeichnet wird. Und zwar meistens auf eine sehr merkwürdige Argumentation aufbauend. Daniel ist anders als alle anderen Propheten. Die anderen Propheten beschäftigen sich immer mit dem unmittelbaren Verhältnis Gottes zu seinem Volk, sei es zum alttestamentlichen Israel oder dann eben auch zum neutestamentlichen Bundesvolk, das wir heute sind. Daniel beschäftigt sich interessanterweise mit Weltpolitik, was sonst kaum vorkommt in der Bibel. Nur so am Rande mal, Jona, der nach Ninive geschickt wird. Was das für den bedeutet hat, das kriegt man erst raus, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Neuassyrischen Reich beschäftigt hat. Das war so ein bisschen was wie, wer Star Trek kennt, wie die Borg. Widerstand ist zwecklos, ihr werdet assimiliert. Deswegen sind die Stämme Israels, die im Nordreich gelebt haben und dann nach Assyrien in die Verbannung weggeführt worden sind, dann aufgegangen, weil die wurden assimiliert. Das war die Art der Assyrer. Ein unglaublich brutales System, ein unglaublich Terrorpropaganda aufgebaute Macht, die nur kurz vor den Geschichten, die wir jetzt hier zu lesen kriegen, bei Daniel, erst baden gegangen sind. Und zwar durch Aufstände im Inneren und durch Kämpfe von außen. Unter anderem waren es auch die Babylonier, die dieses Reich überworfen haben. Also wir haben es jetzt mit den Babyloniern zu tun. Und zwar geht das los damit, dass König Nebukadnezar, noch nicht König, als Thronprätendent, als Kronprinz, als Feldherr in Israel war und damit schon mal Jerusalem zu einem Vasallenstaat gemacht hat, sagen wir mal. Das ging dann in Jerusalem mehrfach hin und her. Dann haben sie wieder mit Nebukadnezar mitgespielt. Dann haben sie wieder versucht, nach politische Fäden nach Ägypten zu ziehen und wollten sich wieder befreien. Dann sind wieder Truppen eingemarscht. Auf die Weise ist also zweimal Jerusalem dann noch belagert worden. Jedes Mal hat Nebukadnezar gesiegt. Jedes Mal hat er unterschiedlich viele Leute aus Jerusalem mitgenommen. Aber nicht wie die Assyrer, die, wie gesagt, alles assimiliert haben, sondern er hat sie als Repräsentanten dieses Volkes zusammen zu sich genommen und hat sie in seinen Hofstaat draufgenommen. Er hat bei dem ersten Exil, wie das so schön heißt, also der ersten Eroberung Israels, hat er sich vor allem junge Leute aus hohem Adel und königlichen und priesterlichen Abstammungen mitgenommen. Zu denen gehörte also sowohl Hesekiel wie auch Daniel. Hesekiel hat später in Babylonien dann, im Zweistromland, eine Berufung zum Propheten erfahren. Davon lesen wir ausführlich in seinem Buch. Daniel überhaupt nicht. Daniel wird gleich von vornherein erzogen, so dass er im Hofstaat was Gutes werden wird. Was da schon gleich am Anfang kommt, und das ist jetzt etwas, was ich ganz faszinierend finde, und das ist eine erste Lektion, die ich heute gerne reinbringen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr John Lennox kennt, den englischen Mathematikprofessor, der sehr viele Bücher in Tradition von C.S. Lewis zur Apologetik des christlichen Glaubens geschrieben hat. Der hat ein tolles Buch über Daniel geschrieben und hat ihn genannt, der den Glauben festhält in einer pluralistischen Gesellschaft, ja, also einer Multikulti-Gesellschaft, wo alles geht, wo aber nichts wirklich zählt. Also er ist einer der ganz wenigen, die wirklich diesem Gott Israels offen zu treu geblieben ist und dazu auch gestanden hat und damit auch einige Probleme sich eingehandelt hat später. Wie wir wissen, Daniel in der Löwengrube, die kennen wir auch, die Geschichte. Aber es geht erstmal ganz anders los. Und es geht so los, dass er eigentlich zunächst mal gar keine Aktien da drin hat. Also, wie gesagt, er versucht sich aus diesem Erziehungsprogramm, das Nebukadnezar für die Neuankömmlinge verordnet hat, rauszuziehen, indem er mit dem Aufseher ausmacht, dass er und seine drei Freunde sich nicht an dem normalen königlichen Essen beteiligen, weil sie als Juden wussten, das ist kein koscheres Essen. Sie wollten sich nicht verunreinigen. Also sie beschränken sich auf nur Gemüseessen und machen einen Test und das funktioniert jetzt wunderbar. Sie sind ja hier besser beieinander als die ganzen anderen. Und am Ende sind sie dann nachher auch die Stars bei der Aufnahmeprüfung. Also sind sie dann jetzt sozusagen mit in diesem Team der Hofbeamten. Aber unter ferner Liefen. Nichts Besonderes eigentlich. Und jetzt kommt dieses Kapitel 2. Und jetzt ist interessant, wie das losgeht. Im zweiten Jahr des Hesekiel hatte zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum. Wenn es hier als zweite Jahr seiner Herrschaft, dann bezieht sich auch darauf, dass er vorher zwar schon seine Kriegszüge gemacht hat, aber da war er eben nur Kronprinz. Und dann ist er irgendwann, ist sein Vater gestorben und dann ist er halt König geworden. Und dann ist also Daniel ja schon längst da. Und da hatte er einen Traum, über den er so erschrak, dass er darüber aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewiglich. Sag deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Gut, das geht eine ganze Zeit hin und her. Das überschlage ich jetzt. Man wird nicht ganz draus schlau, ob der Nebukadnezar, das passiert ja manchmal, aufwacht und den Traum nicht mehr weiß. Das kommt ja vor, man weiß nur, da ist irgendwas Schlimmes gewesen und ich weiß aber nicht mehr, was es war. Kann aber auch sein, dass er das Ganze hier als Nagelprobe anwendet, zu wissen, ob die Wahrsager und Zeichendeutlicher wirklich was drauf haben oder ob das nur Scharlatane sind. Auf jeden Fall, er verlangt von denen, sie sollen ihm den Traum selber sagen und dann ihn auslegen. Und da sagen die, das geht überhaupt nicht. Das wird kein Mensch auf Erden sowas fragen. Das ist völlig absurd. Naja, schließlich und endlich endet es damit, also, dass der Nebukadnezar im Grunde genommen dieses Todesurteil für die Wahrsager bereits unterschreibt. Und jetzt kommt Daniel ins Spiel, der eigentlich offenbar bei dieser Gruppe nicht dabei war. Er erfährt erst davon, warum dieses schreckliche Urteil da vom König ausgegangen ist. Und er spricht jetzt zu dem Aufseher, dem direkten, was auch immer, Arioch, dem der König die Vollmacht gegeben hatte. Warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilt es Daniel mit. Da bat Daniel um eine Frist, damit er die Deutung dem König geben könnte. Und Daniel ging heim und teilte es, und jetzt kommt eine interessante Geschichte wieder. Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten, Hanania, Michael und Azaria, mit. Alle beten sie also darum, dass Gott ihnen offenbart, was dem Nebukadnezar gezeigt worden ist. Damit sie den Gott des Himmels mit Gnade, um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht am Ende mit den anderen Weisen von Babel umkommen würden. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Auch das finde ich jetzt interessant. Er kriegt die Offenbarung. Als erstes kommt ein Lobpreis. Hört mal genau zu, was er Gott da sagt. Es ist der Gott des Alten und des Neuen Testamentes. Wo geht's los hier? Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Na gut, also dieses du setzt Könige ab und setzt Könige ein, bezieht sich eindeutig schon auf den Inhalt des Traumes, den werden wir jetzt gleich anschließend hören. Das andere, du gibst den Weisen ihre Weisheit, den Verständigen ihren Verstand, bezieht sich natürlich auf die, die Gott vertrauen und von ihm diese Weisheit erbeten haben. Also Daniel kommt zu dem König und nach einer Einleitungsdisputation sagt er, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Und mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde. Und der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit der König die Deutung erführe. Und du deines Herzens Gedanken, also da könntest du erführest erst. Du König hattest einen Traum, und siehe, ein großes, hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Kupfer, Schenkel waren von Eisen und seine Füße aber teils Eisen und teils mit Ton. Das sahst du. Und jetzt kommt das, was mich immer wieder so bewegt und weswegen ich diesen Text jetzt auch gewählt habe. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, denn der Gott des Himmels, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben. und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als dieses. Danach ein drittes Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin sein. Ich überschlage jetzt mal, da wird mehreres wiederholt. Da heißt es, sie werden sich durch Heiraten vermischen, aber es wird nicht richtig zusammenhalten. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Silber, Gold miteinander zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Im Endeffekt hält Nebukadnezar Wort und Daniel wird zum zweiten Mann im Staate. Unerwartet, das hat er sich nicht träumen lassen. Und es war ja nicht sein Traum, es war der Traum des Nebukadnezar. Das ist eine interessante Parallele, finde ich, zu Josef im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Beides sind junge Männer, die aus ihrem Land gegen ihren Willen weggebracht werden. Josef als Sklave nach Ägypten verkauft, Daniel hier als Exilant. Mit Josef ist es ein bisschen mehr auf und ab gegangen. Beide haben sie aber immer wieder darauf gepocht, dass sie ihrem Gott treu sein wollen. Wobei bei Josef viel weniger Basis da ist. Daniel, liest man später, hat zum Beispiel die Schriftrolle vom Jeremia gehabt und darauf seine Gebete aufgebaut. Womit Josef seinen Glauben durchgehalten hat in all diesen Schwierigkeiten, das sagt uns leider die Bibel nicht. Aber er hat es getan, obwohl er nachher die Tochter des Pharao, die Tochter des Priesters, von Nob heißt es, also einen ägyptischen Priester, bekommen hat. Das heißt, er heiratet rein in den ägyptischen Kultus. Aber er muss seiner Familie, seinen Söhnen, die daraus entstanden sind, offenbar so viel von seinem Gottesglauben mitgebracht haben, dass die beiden Söhne, Ephraim und Manasse, nachher sogar von Jakob an Sohnesstatt angenommen werden und mit zu den, zwölf Stämmen Israels gezählt werden. Das heißt, Josef hat auch durchgetragen, dass er diesem Gott seiner Väter treu sein will, so wie Daniel auch. In beiden Fällen sind es die Träume der Herrscher, Nebukadnezar hier, der Pharao dort, deren Auslegung jeweils diesen beiden jungen Leuten gegeben ist und die dazu führt, dass die jeweils zum zweiten Mann im Staat aufhocken. Ist das nicht eine erstaunliche Parallele? Beide haben sie hinterher eine erstaunliche Wirksamkeit. Der Josef, klar, der macht nachher also einen riesen Geschäftsbetrieb daraus, der dazu führt, dass, wie es neulich so schön jemand gesagt hat, dass er im Alleingang nachher seinen Clan retten konnte, die sonst wahrscheinlich dem Hungertod geweiht gewesen wären. Und Daniel ist hier bei mehreren Königen als wichtiger Hofbeamter da. Kommen wir zu Nebukadnezar zurück. Es ist ja zunächst mal eine Schmeichelei. Du bist das goldene Haupt. Ob da Nebukadnezar darüber sehr viel weiter nachgedacht hat, weiß man noch nicht. Es hat noch eine ganze Zeit gedauert, das merkt man dann in den nächsten Geschichten, bis er schließlich wirklich diese Demut vor diesem Gott lernt. Erst am Ende sagt er dann, dieser Gott ist es, dem alle Macht gegeben ist. Er hat wahrscheinlich vorher gedacht, na gut, mein Reich ist ja noch okay und was nach mir kommt, nach mir die Sintflut. Ne? Aber die Perspektive, dass im Endeffekt alles baden geht, was menschlich ist, das sagt ja dieses Bild komplett durch, ne? Ein Reich nach dem anderen. Jedes wird eben etwas weniger freundlich, weniger, immer härter. Aber im Endeffekt geht alles baden. Viele andere Systeme der Weltgeschichte sind mittlerweile schon alle baden gegangen. Und wenn wir uns heute ins Boxhorn jagen lassen vor manchen Systemen, die sich aufspielen und die Welt in Atem halten, dann ist das vielleicht eine Botschaft für uns hier. Alle menschlichen Systeme, die nicht auf Gottes Wort und Willen aufgebaut sind, gehen am Ende baden. Das hat übrigens Helmut Kohl vom letzten Jahrhundert gesagt. Alle widergöttlichen Systeme sind inzwischen kaputt gegangen. Die Sowjetunion, das Nazireich, ich weiß nicht, welche er sonst noch genannt hat. Also, ohne Gott kann man keine Politik machen. Oder es geht schief. Das ist die Botschaft. Für uns, wir sind keine Politiker im Allgemeinen. Wir haben da kein wesentliches Mitspracherecht. Unser Wahlzettel bringt nicht viel. Aber für unser eigenes Leben haben wir die gleiche Problematik. Wir haben auch Dinge, die uns unter Druck bringen. So wie Daniel in einer Umwelt lebte, wo alles ging und alle möglichen Götter verehrt wurden und er sogar gezwungen werden sollte, diesen Göttern auch Ehrerbietung zu bringen. Seine drei Freunde erst recht, die mit dem goldenen Bild nachher in den Feuerofen geworfen, wegen des goldenen Bildes in den Feuerofen geworfen werden und von Gott bewahrt werden. Also, wir sind immer wieder in der Situation, dass unser Glaube uns in Schwierigkeiten bringt. Die Botschaft von Daniel, von Josef und vielen anderen im Alten Testament schon, im Neuen Testament erst recht, sagt uns, Gott ist der, der im Regimente sitzt. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir mal über unseren Alltag hinausgucken. Wo geht's hin? Mit unserem Leben? Mit der Welt? Der Stein, der hier von oben runterkommt, heißt es ja ohne Zutun von Menschen hinten. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass ein neues System von neuen Menschen das Reich aufrecht, was endlich das Paradies auf Erden bringt. Das wird nicht von Menschen gemacht werden. Sondern das kommt ohne Zutun von Menschenhänden. Jesus ist zum Beispiel ohne Zutun von Menschenhänden in diesem Sinne gekommen. Er ist derjenige wahrscheinlich, der dieses Reich aufbaut. Das wird in späteren Visionen dann und auch parallel bei Hesekiel, der Sohn, der aussieht wie ein Menschensohn, der Herrscher der Zukunft. Also das königliche Reich, was kommt, ist wahrscheinlich das Reich Jesu. Das kann Daniel nicht sagen, weil er Jesus nicht kannte, weil er auch diese Vision von dem Menschensohn nicht so hatte. Aber die Zukunft, die anschließend in anderen Visionen Daniel gezeigt wird, wird in den Visionen so präzise beschrieben, dass Skeptiker sagen, das kann gar nicht prophetisch sein. Das Daniel-Buch ist erst 200 vor Christus oder noch später geschrieben worden, als diese ganzen Systeme schon abgearbeitet waren. Das ist ganz klar, der Ziegenbock, da wird so gesagt, dass der König von Griechenland, der eine mit dem einen Horn, der den Widder mit den zwei Hörnern, das sind nämlich Medien und Persien, zerstört. Und dann kommen hinterher vier weitere Hörner, das sind dann die Diadochenreiche, die vier Nachfolger von Alexander dem Großen. Also das wird alles so präzise beschrieben, dass man nur staunen kann, dass Daniel das so schon aufgeschrieben ist. Daniel war immer völlig überwältigt und platt hinterher. Dem hat es so niedergedrückt, diese ganzen Visionen und Informationen, dass er sagt, ist immer mehrere Tage hinterher krank gewesen. Das hat ihn so mitgenommen. Aber Gott hat ihm, wie auch dem Nebukadnezar, geantwortet auf die Frage, wo läuft das alles hin? Und ich denke, der Unterschied zu Daniel, zu den anderen Propheten ist, dass Daniel halt in politischer Verantwortung stand. Daniel wollte wissen, wie geht's mit der Politik weiter? Genau wie Nebukadnezar das wissen wollte und dieses Bild ihm sagen sollte, so wie Daniel das ja ausdrücklich sagt, ist nicht meine Verantwortung, dir das zu sagen, sondern Gott wollte, dass du das erfährst. Und so ist nachher später, wenn Daniel Gott auch fragt, was wird da draus alles? Er hat ja schon mehrere Umbrüche in Babylonien dann erlebt. Ihr kennt die Geschichte mit Belsazar, dem Menetekel an der Wand. Und dann kommen die Perser, die das Babylon überrennen. Und immer bleibt Daniel oben. Ist immer so einer der obersten Leute in der Politik geblieben. Bis zu seinem Tod, er muss mindestens 84 Jahre alt geworden sein. Genau weiß man es nicht, weil man nicht genau weiß, wie alt er war, als er aus Jerusalem deportiert worden ist. Und man weiß nur, wann er seine letzte Vision aufgeschrieben hat. Diese Spanne, wenn man ihn mit 15 Jahren ansetzt, dann müsste er 84 Jahre alt geworden sein. Vielleicht noch mehr sogar. Egal. Also ich habe auch noch ein paar Jahre vor mir und Chance, dass Gott noch was macht. Auf jeden Fall, unsere Perspektive ist, das Reich Gottes kommt. Und er macht das, nicht wir. Aber wir sind gut darin beraten, auf dieses Reich hin zu leben und diesem Gott in allem die Treue zu halten. Als Jugendliche haben wir in unserer Jugendgruppe ein Lied gesungen, ich weiß nicht, ob ihr das mal kennt noch. Fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot, sei der Kinder Gottes Schar in der größten Not. Bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein. Wag es treu, vor aller Welt ein Gotteskind zu sein. Amen.